Wir sind in der Fragestunde. Folgende Themenwünsche gab es.
Und ich lese das nur vor, damit Sie, wenn Sie jetzt zuhören, was zu lachen haben.
Vorab gab es den Wunsch, eine gewisse blaue Aufgabenkarte zu besprechen.
Das wurde dann hier im Raum auch zuerst gewünscht und dann irgendwie nicht mehr so doll. Ich habe nicht verstanden, warum.
Bei der blauen Karte ging es darum, ausgehend von Bildern, von Basisvektoren, eine Abbildungsmatrix für die geordnete Standardbasis zu berechnen. Das heißt, da braucht man auch sowas wie Basiswechsel und man braucht aus der Abbildungsmatrix irgendwelche Infos abzulesen. Kann sein, dass es ein Vortragsfall wird. Dann wurde LGS gewünscht. Vor allem wurde gewünscht zu besprechen, wie man, wenn das LGS mehrere Lösungen hat, die Lösungsmenge dann korrekt hinschreibt. Es wurde gewünscht, zu üben, wie man die Dimension von Eigenräumen bestimmt, aber auch, wie man konkrete Eigenvektoren findet. Generell wurde zu Abbildungsmatrizen alles gewünscht, in verschiedenen Intensitäten, mal eher so etwas wie Basiswechsel, mal eher so etwas wie, wie kann man da Informationen ablesen, injektiv, surjektiv, bla bla bla. Dann wurde noch gewünscht, dass wir die Diagonalisierbarkeit angucken, wie zeige ich das oder wie bastle ich eine Abbildung, die diagonalisierbar ist. Und ich habe Lust, da anzufangen. Wir basteln zusammen eine Abbildung, die diagonalisierbar ist. Yay! Das ist viel einfacher, als Sie denken. Hallo am Video. Ich werde sie zwischendurch vergessen, das ist jetzt so. Ich konzentriere mich auf die Menschen, die hier sitzen. Das ist schon, es ist ja schon spät, das wird schon anstrengend genug für mich. Ich möchte einen Endomorphismus von R3 angucken. Und ich nenne ihn Alpha, einfach weil er gerade immer Alpha heißt. Und ich schreibe den mit einer Abbildungsmatrix hin. Wir können dann später noch klären, wie verschiedene andere Darstellungsformen aussehen. Sagen Sie mir eine Abbildungsmatrix, die garantiert, dass die Abbildung diagonalisierbar ist. Das können Sie, glaube ich, fast alle. Probieren Sie es. Sie zuerst.
Einheitsmatrix?
Ja. Warum ist Alpha diagonalisierbar, wenn das die Abbildungsmatrix ist? Jedenfalls gegeben, dass man zweimal die gleiche Basis benutzt. Das ist jetzt gerade immer wichtig. Aber warum ist das so?
Ja. Na, weil man ja erkennen kann, dass der erste Basisvektor auf das Einfache von sich selbst, der zweite auf das Zweifache von sich selbst, der auch auf das Einfache von sich selbst und der dritte auch auf das Einfache von sich selbst abgebildet wird.
Richtig. Die identische Abbildung ist diagonalisierbar, der einzige Eigenwert ist 1, alle Vektoren bis auf den Nullvektor sind Eigenvektoren, dementsprechend ist sogar jede Basis eine Basis aus Eigenvektoren. Schön, aber langweilig. Machen wir es interessanter. Wo sollte ich Nullen vielleicht gerne stehen lassen, damit wir sehen, dass die Abbildung diagonalisierbar ist? Welche Einträge der Matrix können wir jetzt vielleicht verändern? Welche sollten wir nicht verändern?
Das untere Dreieck können wir verändern. Das obere Dreieck wäre gut, wenn wir es behalten.
Warum?
Weil solche Dreiecksmatrix, also diese Dreiecksmatrix, die Hauptdiagonaleinträge immer noch Eigenwert
sind. Sind diese Einsen wichtig? Könnte auch was anderes?
Ja, wichtig ist, dass dort keine Null steht.
Aha. Ist das nicht diagonalisierbar? Frage ans Publikum. Was denken Sie?
Ich würde sagen, das ist auch diagonalisierbar. Da hat halt der zweite Basisvektor dann als Eigenwert dazu 0 als Vielfaches.
Und weil wir ja im Zusammenhang üben wollten, die Abbildung, die dazugehört, wirft den ersten Basisvektor auf sich selber, den zweiten auf den Nullvektor und den dritten auf sich selber. Welche Dimension hat der Kern?
Welche Dimension hat das Bild? Jetzt geht's los. Sie dürfen anfangen.
Das Bild hat Dimension 2.
Warum?
Weil der Rang 2 ist.
Genau, der Rang ist 2. Der Rang ist die Dimension des Bildes, also ist die 2.
Und damit ist der Kern Dimension 1.
Damit hat der Kern Dimension 1, ganz genau. Was haben Sie verwendet, um von der Dimension des Bildes zur Dimension des Kerns zu kommen? Richtig, die Dimensionsformel. Genau. Wer hat das nicht gesehen und braucht noch mehr Erklärung? Oder wer hat sich das anders erschlossen, wie groß die Dimensionen von Kern und Bild sind? Okay, das heißt, wenn die Matrix so aussieht, dann klappt es schon ganz gut. Ah, okay. Was passiert, wenn jetzt hier unten noch irgendein Zeug steht? Ich denke mir kurz was aus. Diagonalisierbar, ja, nein, vielleicht. Dimension vom Kern und Bild. Was da los? Üben wir einfach mal weiter. Das Spiel jetzt heißt, was sehen Sie? Was sehen Sie?
Ich müsste immer noch Rang 2 sein, also das Bild immer noch Rang 2.
Warum?
Weil die erste Zeile und die zweite Zeile vielfach voneinander sind.
Genau. Und die dritte aber nicht. Das heißt, das, was erzeugt wird, ist Dimension 2. Ja. Das heißt, das hat sich nicht verändert. Das Bild hat immer noch Dimension 2, der Kern hat immer noch Dimension 1. Oh. Vielleicht sehen Sie ja sogar was, was im Kern liegt und nicht der Nullvektor ist. Wir können ansonsten auch gleich gerne ein lineares Gleichungssystem lösen. Aber bevor wir das machen, eigentlich sind wir über Diagonalisierbarkeit eingestiegen. Irgendwelche Meinungen dazu? Sehen Sie irgendwelche Eigenwerte? Ah, ja, was sehen Sie? Sie haben genickt, was sehen Sie? Welchen Eigenwert?
1.
Haben Sie einen Eigenvektor für mich?
Der erste Basisvektor.
Okay. Der gehört ja zur ersten Zeile, genau. Völlig richtig. Der erste Basisvektor geht auf 1 mal sich selber, das steht in der ersten Zeile. Also ist 1 der Eigenwert. Die haben wir immer noch. Die Info hier mit der 1 ist leider verloren gegangen, weil jetzt das Bild anders aussieht. Genauso die Info hier mit der 0. Das heißt, jetzt wissen wir nicht, ob die Abbildung diagonalisierbar ist. Sie könnte es immer noch sein. Wovon würde es jetzt abhängen? Was müssten wir jetzt machen? Also gehen wir nur mal kurz im Kopf die Schritte durch. Was müssten wir jetzt tun? Und ob wir das dann machen, entscheiden wir später.
Ja. Jetzt müsste 1 eine doppelte Nullstelle sein.
Können Sie das charakteristische Primum sagen? Moment. Ah. Ich sehe es. Wer sieht mit mir das charakteristische Primum? Einfach weil die Matrix so eine schöne Dreiecksform hat. Wer sieht es? Wer kann es mit mir zusammen einfach ablesen? Noch niemand. Aber es ist doch so eine Dreiecksform. Und wenn Sie sich jetzt das mit dem X vorstellen, diese Nullen bleiben doch. Die neue Matrix hat doch auch Dreiecksformen. Wie sieht das charakteristische Primum aus?
X minus 1 ins Quadrat. Plus X.
Mal X.
Mal X. Stimmt.
Genau. Bei Dreiecksmatrizen als Abbildungsmatrizen bleibt die Dreiecksform erhalten, wenn man zu dieser Matrix übergeht, aus der man das charakteristische Polynom berechnet. Das heißt, dann geht man einfach X minus die Diagonaleinträge lang und multipliziert. Das heißt, in diesem Fall hier ist es viel einfacher. X minus 1 zum Quadrat mal X. Wovon hängt jetzt ab, ob die Abbildung diagonalisierbar ist? Was ist das Einzige, was ich mir angucken muss? Also der Witz ist jetzt zu lernen, was muss ich mir nicht angucken, weil da in der Vorlesung irgendwo steht, bla bla bla, klar. Und was muss ich mir angucken? Effizienz ist der Schlüssel. Ja.
Na, das einzelne X müssen wir uns nicht angucken.
Welcher Eigenwert gehört dazu?
Null.
Und das ist der Kern der Eigenform dazu, da wissen wir schon, welche Dimension er hat. Langweilig.
Und bei dem anderen, bei x minus 1 Quadrat, müssen wir gucken, weil da 1 ja wie eine doppelte Nullstelle ist, müssen wir jetzt gucken, ob der Raum zu diesem Eigenwert, genau, ob der Dimension 1 oder 2 hat.
So, was ist los bei Dimension 1?
Dann ist nicht diagonalisierbar.
Und bei Dimension 2?
Dann ist diagonalisierbar.
Genau, das heißt, da können wir dann gleich wundervoll ein Gleichungssystem lösen und können hier noch einen Beitrag leisten und können entscheiden, entscheiden, ob die Abbildung diagonalisierbar ist. Denn das war ja auch die Frage, wie bestimmt man das, wie findet man das raus? Ja.
Kann ich trotzdem nochmal fragen, wie genau wir da auf das Polynom gekommen sind, wenn man das gesehen hat?
Ja. X mal die Einheitsmatrix minus das ist diese schöne Dreiecksmatrix. Diagonale, zack, reduzieren, fertig. Deswegen mag ich diese Regel mit den Determinanten für Dreiecksmatrizen, dass man einfach die Diagonale lang geht und das aufmultipliziert, weil man dann hier so schnell sein kann. Fragen Sie ruhig, vielleicht haben noch andere die Frage. Was ist es?
Bisschen unangenehm, aber wieso dürfen wir einfach die Diagonale gerade multiplizieren?
Das war eines der ersten Resultate im Kapitel über Determinanten. Vielleicht lesen Sie das nochmal nach. Da haben wir uns überlegt, dass man die Determinante bestimmen kann, indem man die Matrix mit Additions- und Additionsmatrizen, tauschen ändert das Vorzeichen, umformt, bis eine Dreiecksmatrix rauskommt und dann multipliziert man die Diagonalelemente. Und da die Determinante sich unterwegs nicht verändert, ist die Determinante einer Matrix, die so aussieht, das Produkt der Diagonalelemente. Das ist einfach eine Rechenregel für Determinanten.
Bei Dreiecksmatrizen. Okay, danke.
Genau, genau. Deswegen habe ich mich so gefreut, dass diese Gestalt so war. Deswegen konnten manche das dann sehr schnell sehen. Und insbesondere haben wir dann schon herausgefunden, was wir uns eigentlich nur angucken müssen für die Diagonalisierbarkeit. Und ich schlage vor, wir x'en das auch gleich durch und gucken mal, was da los ist. Dann sehen wir nämlich nochmal, wie das geht, wie kommt man auf die Eigenräume, bla bla bla, so können wir dann alles mit erledigen. Ja.
Darf man, wenn die Matrix vorher noch nicht die Dreiecksform hat, wieder in eine Dreiecksform verwandeln?
Dürfen Sie, die Frage ist, was soll da passieren?
Ja, damit ich diese schöne Form dann habe, damit ich die Nullstellen vom Charakteristischen.
Ist dann leider eine andere Abbildung.
Also darf man es nicht.
Sie dürfen es, aber es passiert dann halt was Sie vielleicht nicht wollen. Dürfen ist einfach so eine moralische Kategorie, die ich hier nicht aufmachen möchte. Sie dürfen auch falsche Rechnungen machen. Ich bin dann halt unglücklich.
Also hätte dann die Dreiecksmatrix, die neue, nicht dieselben Nullstellen wie die alte.
Wenn Sie eine Matrix mit einer Additionsmatrix multiplizieren, um eine Dreiecksmatrix zu bekommen, dann verändern Sie die Abbildung, für die das eine Abbildungsmatrix ist. Das heißt, was Sie machen, ist vielleicht interessant, aber Sie sprechen dann wahrscheinlich nicht mehr über die Abbildung, mit der Sie angefangen haben, und deswegen würde ich davon abwarten. Deswegen sieht Basiswechsel so aus, wie er aussieht. Basiswechsel ist ja auch nicht auf einer Seite Multiplikation und irgendwas, sondern man muss immer auf beiden Seiten was tun. Ja, also Vorsicht, die Frage hat sich schon häufiger. Bitte gucken Sie in die Vorlesung. Was für Sachen ändern sich nicht, wenn man Additions- und Tauschmatrizen anwendet, und was für Sachen doch? Und wenn dazu nichts in der Vorlesung steht, dann fragen Sie mich oder denken Sie nochmal nach. Denn wenn es da nicht steht, hat es vielleicht auch einen Grund. Also es steht sehr viel nicht in der Vorlesung und häufig deswegen, weil es falsch ist.
Ja. Aber also, weil das charakteristische Polynom ist doch die Determinante von dieser Matrix, die da jetzt unten steht.
Ja.
Aber wenn wir Additionsmatrizen machen, ändert sich doch die Determinante nicht.
Ja, wenn Sie das mit dieser Matrix machen und wenn es nur darum geht, die Determinante auszurechnen, ist es okay. Aber der Vorschlag war ja, die ursprüngliche Abbildungsmatrix zu nehmen, die halt keine Dreiecksgestalt hat, und die umzuformen, bis sie Dreiecksgestalt hat, damit das dann so schön aussieht. Das ist anders. Ja. Also, wenn das aus irgendeinem Grund Ihnen mal schön vorkommt, ich mache das normalerweise nicht, weil diese ganzen X mich stören, denn bei den Additionsmatrizen hier laufen ja dann auf einmal ganz viele X rum und die fangen immer sofort an, mich zu nerven, deswegen mache ich es. Nee, aber Sie können. Ne? Das wäre nicht nur erlaubt, sondern es wäre auch mathematisch sinnvoll. Die Frage ist nur, wie gut Sie damit klarkommen, dass Sie dann da diese ganzen Polynome rumlaufen haben. Das kann ich nicht einschätzen. Vielleicht können Sie das besser als ich. So, was für Fragen haben wir noch, bevor wir jetzt losgehen und wirklich die Diagonalisierbarkeit klären? Und wird es nach wie vor gewünscht, dass wir jetzt einmal hier entscheiden, ob das diagonalisierbar ist, also dass wir wirklich die Eigenräume angucken und so? Dann tun wir das. Ich halte hier mal kurz fest. 1 Wert 0 ist okay. Der Einraum dazu hat Dimension 1. Und bei 1 Wert 1 haben wir noch keine Ahnung, also müssen wir da etwas ausrechnen. Okay. Der Einraum zu der Kern von welcher Abbildung? Man kann sich das, wenn man, soll ich hier kurz zeigen, wie man sich das zu Fuß überlegen kann, falls man es vergessen hat? Und ich habe gesehen, dass Sie sich gewählt haben. Sie dürfen dann gleich sagen, ob Sie das sagen wollten. Schmierzettel. Hier ist die Eselsbrücke, falls Sie in der Klausur in Panik geraten. Wenn V ein Eigenvektor ist, zum einen der Lambda, dann heißt das doch, V ist nicht der Nullvektor, bla bla bla, aber vor allem ist doch wichtig, V hoch Alpha ist Lambda mal V. Jetzt kann ich das umformen zu V hoch Alpha minus Lambda mal V ist der Nullvektor. Und das kann ich umformen zu, also das ist gleichwertig zu, da komme ich auch zurück, und das ist gleichwertig zu V abgebildet mit Alpha minus Lambda mal Identität ist der Nullvektor. Denn, wie bildet man mit sowas ab? Haben wir heute in der Vorlesung geübt. Ich bilde den Vektor mit Alpha ab, dann bilde ich ihn mit der zweiten Abbildung ab und dann bilde ich die Differenz. Und V abgebildet damit ist einfach Lambda mal V, Punkt, weil V unter dem Schlaffe, ne? Nur V ist. Deswegen kommt er das raus. Und das heißt, ich betrachte den Kern von der Abbildung, die hier oben steht. Und so kann man sich das zu Fuß überlegen, falls man vergessen hat, wie es geht. Und jetzt frage ich Sie, was wollen Sie sagen?
Ja, das ist ja in der neuen Übungswege auch so. Und da steht auch, also Eigenraum zu Alpha von 1 bis der Kern von Alpha minus Lambda mal die Einheitsmatrix.
Also in diesem Fall einmal die nicht Einheitsmatrix, sondern identische Abbildung. Genau. Ja, mir ist irgendwann klar geworden, das ist einfach so lange her, dass ich diese Serie geschrieben habe, mir ist irgendwann klar geworden, dass ich manche der Sachen in der Vorlesung erklärt oder so ähnlich zumindest erklärt und verraten habe. Macht nichts. Sie müssen es ja immer noch ordentlich aufschreiben. Es gibt noch Gründe für die Punkte. Das heißt, wenn wir diesen Kern bestimmen, okay, Moment, ich möchte zwei verschiedene Fragen stellen. Und wir haben ja auch zwei verschiedene Aspekte bei den Wünschen gesehen. Manchmal will ich ja nur wissen, wie groß der Eigenraum ist, also welche Dimension der hat. Und das würde hier für die Frage der Diagonalisierbarkeit auch reichen. Das heißt, wir machen vielleicht erstmal das und dann haben wir das Thema Diagonalisierbarkeit behandelt und dann werde ich Sie angucken, ob Sie damit so einverstanden sind. Und dann können wir aber weitergehen und können nach konkreten Eigenvektoren suchen. Und da habe ich gerade das Gefühl, dass wir da auch mehrere Fragen auf einmal beantworten, aber das werde ich dann sehen. Okay, einverstanden, dass wir so vorgehen. Erstmal nur Dimensionen bestimmen. Das haben wir gerade geübt. Die Dimension vom Bild und vom Kern an einer Abbildungsmatrix ablesen, haben wir gerade gemacht. Jetzt müssen wir das halt für diese Abbildung machen, für die wir noch keine Abbildungsmatrix haben, aber das können wir ja ändern. Wie kriegen wir eine Abbildungsmatrix für die Abbildung? Mit den Informationen, die wir haben. Ich freue mich, weil das halt, wenn man das weiß, wie das geht, total schnell geht, aber ich verstehe, dass manches davon für Sie noch nicht so automatisch funktioniert und so intuitiv ist. Deswegen bremse ich mich auch ein bisschen. Aber ich möchte gucken, was Sie vielleicht schon sehen. Ja.
Mhm. Die Abbildungsmatrix zu Alpha haben wir ja schon. Und die Abbildungsmatrix vom Einfachen der identischen Abbildung ist ja einfach einmal die Einheitsmatrix.
Genau, das heißt hier, was sind wir jetzt als Abbildungsmatrix? Die ursprüngliche minus die Einheitsmatrix. Das können wir hinschreiben. Was kommt raus? Das können Sie im Kopf machen. Die Abbildungsmatrix minus die Einheitsmatrix, was kommt da raus? Diktieren Sie mir die Zeilen. Das können Sie, na los, ja.
0, 0, 0.
0, 0, 0. Sie dürfen die nächste Zeile sagen.
2 minus 1, 0.
Ja. Genau, und jetzt sagt noch jemand die dritte. Es wäre noch cooler, wenn es auch eine dritte Person wäre, ja.
Minus 1, 3, 0.
Genau. Wer sieht nicht, wie wir auf diese Matrix gekommen sind? Dann kann ich das jetzt nochmal genau durchexen. Das ist völlig in Ordnung, wir sind hier, um diese ganzen Fragen zu besprechen. Für wen war das zu schnell? Zu schnell? Okay, okay. Dann gucken wir mal. Hier oben steht die ursprüngliche Matrix. Jetzt ziehe ich die Einheitsmatrix im Gedanken davon ab. Das heißt, hier überall außen stehen Nullen, dann passiert nichts. Und auf der Diagonale denke ich mir hier minus 1, hier minus 1 und hier minus 1. Und dann mache ich das im Kopf. Wenn hier eine minus 1 hinkommt und der Rest sich nicht verändert, wird daraus 0, 0, 0. Wenn ich hier in der Mitte eine minus 1 habe und der Rest sich nicht verändert, habe ich 2, minus 1, 0. Das steht hier. Und wenn ich hier nichts tue und hier minus 1 rechne, kommt daraus minus 1, 3. Das ist jetzt einfach in Gedanken minus die 1, 2. Und da muss man sich dann halt erinnern, dass bei Matrizen, wenn man Plus oder Minus rechnet, man das in jeder Komponente macht. Da wir so viele Dinge mit Matrizen tun, kann es nicht schaden, sich da nochmal zu erinnern, wie das geht. Hat es geholfen? Ja?
Und auch wenn da jetzt einfach nur im Kern Alpha steht, ist es gleichbedeutend mit, wir wollen die Abbildungsmatrix von Alpha so einsetzen und mit der weiterarbeiten.
Also, wenn ich nur den Kern von Alpha angucken möchte, dann gucke ich mir die Abbildungsmatrix von Alpha an. Wenn ich den Kern von dieser Abbildung angucken möchte, brauche ich die Abbildungsmatrix davon. Und die haben wir uns gerade gebastelt.
Aber das ist trotzdem mit Matrizen die Arbeit, die in dem Kern drin passiert.
Oh, Moment, das ist eine andere Frage. Augenblick. Der Kern ist ja definiert als eine Teilmenge vom Raum, in dem ich starte. Und es ist sogar ein Teilraum. Je nachdem, was ich für eine Frage bei dem Kern stelle, kann es sich lohnen, mit der Abbildungsmatrix zu arbeiten, falls ich einen habe oder dafür extra einen aufzustellen. Es gibt aber Fragen bei dem Kern, die ich anders beantworten kann. Das heißt, ich würde das jetzt nicht automatisch verknüpfen. Aber wie wir gesehen haben, gibt es Fragen bei dem Kern, die ich mit der Abbildungsmatrix beantworten kann. Zum Beispiel haben wir vorhin hier uns überlegt, wie groß sind die Dimensionen vom Bild und vom Kern von Alpha und was konnte ich mit dieser Matrix machen. Wenn ich eine andere Abbildung angucke, muss ich mir die dafür passende Abbildungsmatrix hernehmen, falls ich weiter mit der Matrix argumentieren möchte. War es noch eine Frage?
Ich hätte jetzt halt irgendwie instinktiv so versucht, eine Abbildungsvorschrift, also irgendwas anderes halt einzusetzen, halt nicht die Matrix.
Genau, das kann man auch. Sie können sich den Kern von dieser Abbildung auch nähern, indem Sie die Abbildungsmatrix in eine Abbildungsvorschrift übersetzen und dann damit arbeiten. Was ich Ihnen hier anbiete, ist ein Weg, der deutlich schneller geht. Je nachdem, was wir für Fragen beantworten wollen. Jetzt gerade konzentriere ich mich auf die Frage, was ist mit dem Eigenwert 1 los? Wie groß ist die Dimension des Eigenraums? Und ich möchte Ihnen zeigen, dass man in ganz wenigen Schritten diese Frage beantworten kann. Das heißt, wenn man nur das wissen will, ist man dann fertig. Und diese ganze Mühe mit Abbildungsvorschriften und Gleichungssystemen, die kann man sich ersparen. Die brauchen wir woanders. Zurück dahin, warum ich angefangen habe, mit Ihnen diese Matrix zu besprechen. Ich habe ja gesagt, dass wir uns dem Kern nähern wollen, indem wir uns das Bild angucken, beziehungsweise die Dimension des Bildes, und die kann ich doch jetzt sehen. Oder? Was sagen Sie? Mehrere Leute, ja.
Die Dimension ist weiter als 2.
Die Dimension vom was?
Achso, von, sorry, der Rang ist 2 von der Matrix und damit ist die Dimension auch 2.
Der Rang der Matrix ist 2, das würde ich auch sagen. Aber was für eine Dimension haben wir dann genau? Das würde ich gerne einmal hinschreiben. Rang ist 2. Also ist die Dimension wovon jetzt 2?
Ja, die Dimension vom Kern ist 1 zu.
Ja, Moment, aber ich würde gerne kurz die Frage über das Bild beantworten. Da sollten wir uns jetzt nicht drum herum mogeln. Vom Bild von was? Danke, dass Sie diesen Fehler gemacht haben. Und froh, dass ich nachgefragt habe. Deswegen habe ich gesagt, wir haben jetzt mehrere Abbildungen. Wir müssen total konzentriert auseinanderhalten, wo wir gerade sind. Für welche Abbildung ist das eine Abbildungsmatrix? Ich bleibe mal bei Ihnen kurz kleben. Ich hoffe, Sie fühlen sich nicht zu sehr ins Offline.
Nein, also wahrscheinlich für minus einmal identische Abbildung.
Genau, deswegen habe ich das ja so darunter gemalt. Alpha ist hier oben. Das hier ist Alpha minus einmal die Identität. Das heißt, wenn wir den Rahmen dieser Matrix bestimmen, dann haben wir das Bild von welcher Abbildung?
Alpha minus einmal die Identität.
Genau, Sie haben ansonsten recht, der Rang ist 2, die Dimension des Bildes ist also auch 2, aber wichtig ist, dass wir über die richtige Abbildung reden, denn sonst nützt uns das ja nichts für den Eigenraum. Okay? Das heißt, die Dimension vom Bild von Alpha minus einmal Identität ist 2. Also ist die Dimension vom Kern, denn um den ging es uns da oben doch, das ist doch der Eigenraum, den wir eigentlich suchen, Die Dimensionen von diesem Kern ist jetzt was? Ich glaube, da wollten Sie auch gerade schon hin. Wollen Sie das noch sagen? Genau so ist es. Sind das jetzt gute oder schlechte Nachrichten? Weiß noch irgendjemand, was wir eigentlich zeigen wollten? Warum haben wir das gemacht? Wo wollen wir eigentlich hin? Oh ja, mehrere Leute, los geht's. Die dürfen anfangen. Ach so, ja, danke. Da fehlen ja zwei, ne? Hier eine und hier auch noch eine. Ja, danke für den Hinweis. Dann, das, aber ich glaube nicht alle wollten mich auf die Klammer einflussen, oder? Nee, es wollten nachher Leute was anderes sagen. Dann ganz rechts dahin.
Also wir wollten ja zeigen, ob die Abbildung diagonalisierbar ist.
Also stimmt, vorher ja. Stimmt, ja.
Und dass sie dadurch nicht, weil wir...
Warum nicht?
Weil wir die zwei Eigenwerte haben, die beide Dimensionen 1 haben.
Nochmal genau bitte für mich.
Was hat die Dimension? Die Eigenräume der haben okay. Beide Dimensionen 1.
Die Eigenräume haben beide Dimensionen 1. Welche Dimension hätte unser Eigenraum hier haben müssen, damit die Abbildung diagonalisierbar ist?
Von
2. Schade. Aber wir wissen jetzt, ne? Hat es geholfen, das nochmal so durchzuixen?
Ich habe jetzt nicht verstanden, warum das jetzt nicht hier.
Ich schreibe das auf. Wir wollten die Dimension des Eigenraums bestimmen und sind den Umweg über diese Abbildung gegangen, weil wir uns gedacht haben, Abbildungsmatrix, Rahmen ablesen, bla bla bla, können wir gehen ganz schnell. Soll ich den Teil nochmal wiederholen?
Ja, ich verstehe nicht, warum der, also woher ich weiß, dass der 1 ist.
Ganz da oben haben wir damit angefangen. Und da drüben habe ich so einen Schmierzettel gemacht, wie man daraus kommen kann. Ein Vektor ist ein Eigenvektor oder liegt in diesem Eigenraum, so soll ich das sagen. Ein Vektor liegt im Eigenraum zu 1, genau dann, wenn er auf einmal sich selber abgebildet wird. Das heißt, wenn ich ihn mit Alpha minus Identität abbilde, kommt 0 raus. Das ist die Umformung, die ich da drüben gemacht habe mit diesen Gleichungen. Es ist also egal, ob ich nach etwas im Eigenraum von 1 suche oder ob ich nach etwas in diesem Kern suche. Das ist dasselbe. So, die Vektoren, die erfüllen auch das und umgekehrt. Und der Grund, warum ich das so umformuliere, ist, dass ich finde, dass es schwieriger ist, nach dieser Eigenschaft zu suchen, als nach dem Kern von irgendwas zu suchen. Kern kann ich. Und sei es nur, dass ich so eine Matrix hinschreibe und den Rang angucke und blau. Aber so Kern kann ich. Das ist irgendwie, wenn ich drüber nachdenke. Und deswegen finde ich das geschickt, das so umzuformulieren. So, und jetzt, wie haben wir das gemacht? Anstatt den Kern irgendwie auszurechnen, haben wir gesagt, naja, wir gucken uns die Abbildung an, stellen eine Abbildungsmatrix auf, lesen den Rang ab, dann haben wir die Dimension vom Bild, dann haben wir die Dimension vom Kern. Und jetzt wissen wir, dass die Dimension von diesem Eigenraum 1 ist. Da sind wir jetzt gemeinsam angekommen. Moment, ich nehme Sie gleich ran, kleinen Augenblick, ich will nur den Gedanken zu Ende sagen. Da oben im Polynom können wir sehen, dass die Vielfachheit der Nullstelle 1 nicht 1 ist, sondern 2. Das ist die algebraische Vielfachheit. Was links steht, ist die geometrische Vielfachheit. Und die sind jetzt verschieden. Aber wir haben gelernt, dass bei diagonalisierbaren Abbildungen das immer gleich sein muss. Und da geht es schief. Deswegen ist die Abbildung nicht diagonalisierbar. Okay, und jetzt nehme ich Ihre Frage. Oder Ihre Anmerkung.
Hat sich erledigt?
Frage war, was dieses 4 bedeutet.
Ja, das ist die algebraische Vielfachheit, also wie oft die Nullstelle 1 in dem Polynom vorkommt.
Ja. Kann man sagen, dass die Abbildung Alpha minus einmal die identische nicht injektiv ist?
Kann man. Und es ist sogar richtig.
weil die Dimension vom Kern nicht Null ist. Ja?
Genau. Ja. Gut gesehen. Gut gesehen. Dann möchte ich jetzt mal fragen, wir haben jetzt zum Thema Diagonalisierbarkeit ein bisschen was gemacht. Wir haben auch schon ein Beispiel gesehen dafür, wie man die Dimension von einem Eigenraum ausrechnet. Da wäre jetzt meine Frage, ob Sie dann davon später noch mehr haben wollen. Das wäre natürlich sonst eine gute Gelegenheit, mal nach konkreten Eigenraum zu suchen. Ja? Der Vorteil hier an diesem Beispiel ist, dass wir einen Eigenvektor zum Eigenwert 1 schon kennen. Das heißt, wir können mit unserem linearen Gleichungssystem überprüfen, ob wir den wiederfinden. So, das wäre eine Möglichkeit. Wir könnten auch, das ist vielleicht interessanter, nach einem Eigenwert suchen für den Eigenwert 0, denn den sehen wir in der Matrix nicht. Das würde auch bedeuten, dass wir nochmal üben, was im Kern zu suchen, denn der Eigenraum zu 0 ist gleich wie der Kern. Allerdings suchen wir hier immer nach. Nee, suchen wir nicht. Das machen wir. Und wissen Sie warum? Weil die Kobolde in meinem Kopf sagen, dass sich dann damit gleichzeitig einen Wunsch zu linearen Gleichungssystem erfüllt. Das würde ich gerne versuchen. Und falls die Kobolde falsch liegen, werde ich später mit Ihnen schimpfen. Sind Sie dann einverstanden, dass wir einen Eigenvektor suchen zum Eigenwert 0, weil wir nämlich da in der Matrix nichts sehen? Okay? Einwände? Gibt es irgendwas, was wichtiger ist, was wir jetzt stattdessen machen sollten? Nee, okay. Okay. Eigenvektoren zum Eigenwert 0. Ich möchte kurz sagen, was wir jetzt nicht machen. Wir werden jetzt nicht losgehen und die Dimension von dem Eigenraum bestimmen, denn die kennen wir. Der Eigenwert 0 kommt mit Vielfachheit 1 vor, das heißt, der Eigenraum kann nur Dimension 1 haben. Das machen wir nicht. Dafür jetzt eine Abbildungsmatrix aufzustellen und da irgendwie zu gucken, lohnt sich nicht, das wissen wir. Aber wenn ich jetzt nach Eigenvektoren suche, dann suche ich ja wieder nach Leuten in irgendeinem Kern. Wenn ich jetzt dem gleichen Schema folge, Alpha minus Eigenwert mal identische Abbildung, dann entsteht beim Eigenwert 0 einfach nur Alpha. Der Eigenwert 0 führt zum Eigenraum, der genau der Kern von Alpha ist. Das heißt, wir suchen den Kern von Alpha. Ah, und jetzt wird es knifflig, denn wir haben ja keine Basis angegeben. Wir haben ja einfach nur mit so einer euren Abbildungsmatrix angefangen. Wenn wir mit der Standardbasis arbeiten, ist alles klar. Dann stehen in den Zeilen wirklich die Bilder und ich kann abbilden, indem ich mit der Matrix multipliziere. Aber erstens ist es zu einfach, das richtige Leben ist meistens nicht so und drittens machen leider viele von Ihnen den Fehler, dass Sie dann denken, das geht immer so. Also sollten wir was anderes tun. Mein Vorschlag ist, dass wir die Basis jetzt noch nicht festlegen. Wenn Sie das wünschen, kann ich dann später konkrete Beispiele machen, aber für den Moment würde ich Ihnen gerne zeigen, wie man jetzt weiterarbeiten kann, wenn man die Basis nicht kennt. Wenn man also insbesondere nicht einfach irgendwas mit Matrixmultiplikation machen sollte. Klingt nach einem Plan. Zugrunde liegen. Und auch wenn wir nicht wissen, wie die Vektoren aussehen, müssen die ja da sein. Und wir geben ihnen den Namen, damit wir einfach welche haben. Wir wissen nicht, wie die Basisvektoren aussehen, aber so können wir die irgendwie bezeichnen. Dann kriege ich doch etwas im Kern, indem ich mir den Vektor als Linearkombination mit B1, B2 und B3 hinschreibe. Dann rechne ich die Bilder aus. Das kann ich machen, indem ich in die Matrix gucke und die richtigen Koeffizienten an die richtige Stelle setze. Und was muss rauskommen, wenn ich mit einem Vektor angefangen habe, der im Kern von Alpha liegt? Was muss dann ganz am Ende beim Abbilden rauskommen?
Der Nullvektor.
Der Nullvektor.
Das heißt also, wir suchen alle A, B, C, alle Kombinationen A, B, C aus R. B ist vielleicht nicht so gut. A, C und D ist vielleicht besser. Wir suchen alle reellen Zahlen A, C und D für die Bild. A mal B1 plus C mal B2 plus B mal B3. Das alles abgebildet mit Alpha gleich. Das suchen wir. Okay? Ja.
Aber wir können jetzt nur nach dem Kern suchen, weil unser Eigenwert 0 ist.
Genau, ja. Deswegen machen wir das. Ich kann jetzt daraus eine Matrixmultiplikation machen mit unserer Abbildungsmatrix, indem ich mir den Vektor, nach dem ich suche, vorstelle als Koordinatenvektor, wobei die Koordinaten die sind, die ich für diese Darstellung brauche. Wenn Sie sich nochmal zurückerinnern an das Kapitel, wo wir angefangen haben mit Abbildungsmatrizen, da kam sowas vor mit der Koordinatenabbildung. Ich habe nämlich zwei Möglichkeiten, Bilder auszurechnen im Allgemeinen, natürlich noch mehr, aber zwei habe ich damals besprochen. Möglichkeit 1, zu Fuß, Linearkombination, Alpha anwenden, zu Fuß die Bilder ausrechnen, alles ausrechnen. Möglichkeit 2, Koordinatenvektor bilden, mit der Abbildungsmatrix multiplizieren und das Ergebnis wieder als Koordinatenvektor interpretieren. Ha! A, C und D sind doch jetzt unsere Koordinaten. Das heißt, wir suchen Lösungen für das LDS A, C, D, Stern, unsere Matrix da oben. So, gleich 0, das ist der Koordinatenvektor, denn wenn der Nullvektor rauskommen soll, müssen ja alle Koeffizienten bei den Basisvektoren 0 sein, das heißt, mein Koordinatenvektor ist auch 0. Das ist das, was uns jetzt die Arbeit leichter macht. Ja.
Dürfen wir mutmaßen, dass da...
Sie dürfen mutmaßen. Sie haben eine Koeffizientenmatrix, Sie können schon mal mit RAM und so ein bisschen losargumentieren. Machen Sie das, bevor wir anfangen zu rechnen. Machen Sie das. Was sehen Sie?
Behaupten, der.
Keine Angst, was auch immer Sie jetzt vermuten, hauen Sie es raus.
Also, wir kriegen auf alle Fälle irgendwas mit mehreren Lösungen.
Warum denken Sie das?
Weil.
Welche Möglichkeiten gibt es, wenn die Koeffizientenmatrix nicht vollen Rang hat? Was sind die Möglichkeiten?
Ja, keine Lösung oder mehrere.
Keine oder mehrere. Und warum denken Sie mehrere?
Weil wir vorhin. Also, es hängt irgendwie immer noch so bei diesem Anfang, dass wir jetzt Dimension 1 für diesen einen Raum ausrechnen haben. Deswegen schätze ich, dass die Dimension hier irgendwie 2 sein muss.
Ich schätze was anderes. Aber wir sehen gleich, wo der Denkfehler ist. Und ich habe vorhin mit Leuten, bei denen ich aber nicht mehr sicher bin, von denen jemand hier sitzt, darüber gesprochen, wie das mit homogenen linearen Gleichungssystemen ist. Ja, dann los.
Ja, also ich glaube auch, dass es mehrere Lösungen gibt, und zwar weil der Nullvektor immer eine Lösung für homogene Gleichungssysteme ist.
Genau. So, das heißt, wenn wir kurz vergessen, dass es homogen ist und wenn wir nur auf die Koeffizientenmatrix gucken, dann sind wir erstmal bei der Unterscheidung, die Sie gemacht haben, völlig richtig, keine oder viele. Wenn wir noch dazu nehmen, dass hier der Nullvektor rauskommt, das heißt, es muss auf jeden Fall eine Lösung geben, nämlich die Nullvektor, dann führt Ihre Unterscheidung zu, also gibt es viele. Aber wie viele wissen wir noch nicht? Oder hatten wir vielleicht im Kapitel über lineare Gleichungssysteme ein Resultat, das uns sagt, wie man ausgehend von der Koeffizientenmatrix sehen kann, wie groß die Dimension des Lösungsraums ist. Denn bei den homogenen Systemen haben wir ja hier wirklich einen Raum als Lösungsmenge. Nicht einfach nur unsere neue Menge. Sie haben sich vorhin gemeldet. Wollten Sie das dazu sagen? Okay, jemand anders. Sie dürfen anfangen.
Ich glaube, das war so, dass man wenn man die Dimension vom gesamten Raum nimmt, also von R hoch 3, minus die Dimension, die rauskommt, wenn man das homogene Gleichungssystem löst, und dann bekommt man die Dimension raus von dem Raum, die irgendwas anderes macht, der irgendwas anderes macht.
Da waren viele richtige Zutaten drin, aber es fehlt etwas. Es fehlt, wie die Koeffizientenmatrix eingeht. Also, wer puzzelt das für uns zusammen? Los, Publikumsjoker. Sie kriegen das hin. Wir können ja gucken, was Ihre Intuition sagt. Wenn der Rang der Koeffizientenmatrix jetzt größer wird, also wenn er zum Beispiel voll ist, würden Sie dann erwarten, dass es mehr oder weniger Lösungen gibt?
Ist das der Raum, der allgemeinen Lösungsvektor daneben nicht dafür eine Basis aufstellen würde, dass der 2 mal ist?
Nee. Ich finde schön, dass Sie quasi alle in die richtige Richtung denken. Sie haben es noch nicht richtig zusammengefüllt. Das heißt, wir wiederholen jetzt nochmal kurz. Und danke, dass Sie sich trauen, Sachen zu sagen, auch wenn Sie nicht sicher sind, ob Sie richtig sind. Denn es gibt immer noch ein paar andere, die so eine ähnliche Idee haben. Und jetzt können wir gemeinsam gucken, wo die Denkfehler sind. Okay? Und es wäre ganz toll, wenn Sie mir auch sagen später, falls Sie gemerkt haben, dass Sie irgendwo einen Denkfehler hatten. Das ist für mich nämlich total interessant. Wenn die Matrix vollen Rang hätte, dann könnten Sie mir die Lösungsmenge sagen, oder? Was ist dann der einzige Vektor in der Lösungsmenge?
0, 0,
0. Genau. Das heißt, dann ist die Dimension des Lösungsraums 0. Der Rang der Matrix ist voll, der ist 3. Die Dimension des Lösungsraums ist 0. Jetzt hat die Matrix Rang 2. Die Dimension des ganzen Raums, R3, minus Rang der Koeffizientenmatrix, ist die Dimension des Lösungsraums. Da diese Matrix Rang 2 hat, erwarte ich jetzt also einen eindimensionalen Lösungsraum und dementsprechend erwarte ich einen eindimensionalen Kern für Alpha, einen eindimensionalen Raum für den Eigenwert 0. Wir wussten doch auch schon, dass der eindimensional ist. Wir haben uns das jetzt halt nochmal anders erschlossen und der Punkt ist, wir wollten ja auch konkrete Eigenwerte ausfinden, also konkrete Elemente im Kern. Und das ist gut, weil wir jetzt üben können, ein Gleichungssystem zu lösen, was mehrere Lösungen hat. Und es wird einfacher dadurch, dass der Lösungsvektor der Nullvektor ist, der Ergebnisvektor, weil wir nämlich dann beim Umformen da irgendwie auf irgendwas achten müssen. Und wir können üben, wie wir dann von dem ungeformten System hinkommen zur tatsächlichen Formulierung der Lösungsmenge. Aber wiederholen Sie das bitte nochmal, denn es gibt Situationen, das ist so ähnlich wie mit dem Ablesen von Bild, Kern, bla bla aus der Ablesungsmatrix. Genauso können Sie bei Koeffizientenmatrizen auch schon was ablesen über die Größe der Lösungsmenge von unserem linearen Gleichungssystem. Und es kann ja Situationen geben in der Klausur, wo die Frage, die Sie gestellt bekommen, nur das braucht und wo Sie gar nicht alles zu Ende rechnen müssen. Und dann wäre es ja gut, wenn Sie das sehen. Dann werfen wir jetzt Gauss drauf. Los geht's. Sagen Sie mir die erste Umformung. Oder ist es vielleicht schon eine Dreiecksmatrix? Dann ging es ja schnell mit Gauss. Sie dürfen das dann natürlich trotzdem noch irgendwie vereinfachen, wenn Sie das möchten. Also wenn Sie zum Beispiel Wert darauf legen, dass hier jetzt wirklich so eine Nullspalte steht oder so, ja klar, können wir machen. Aber wie Sie gleich sehen werden, ist es völlig egal. Diktieren Sie mir die Gleichung, die da jetzt rauskommt, bitte. Ich möchte einmal sehen, ob Sie in der Lage sind, bei so einem Gleichungssystem, wenn es da so steht, mir dann die Gleichung korrekt hinzuschreiben. Denn wenn da schon was schief geht, dann wird auch später die Lösungsmenge wahrscheinlich falsch. Also los.
X plus 2y minus.
Moment, wie heißt denn Variablenvektor?
Achso, aber jetzt geht's vorbei. A plus 2c minus d ist gleich 0. Und dann ist natürlich 3c gleich 0 und.
Na, konzentrieren, ein, konzentrieren.
3d ist gleich 0 und ebenso ist nochmal 1d gleich 0.
So. Da steckt jetzt eine Info drin, die wir hoffentlich alle sehen. Und dann machen wir noch eine Umformung und dann gucken wir mal, wie sie dann so klarkommen. Was ist die Info, die wir sehen?
Ja,
Ganz hinten.
Na, D ist 0.
Okay. Wo könnte ich das jetzt sinnvoll einsetzen, damit sich was vereinfacht? Ja?
In die erste Gleichung.
Ja.
Das heißt, A plus 2C ist 0.
Möchte ich das vielleicht auch irgendwie anders schreiben?
Ja, A ist minus 2C.
Okay. Bitte kurz innehalten, kurz durchatmen und überlegen. Wie sieht ein Koordinatenvektor aus? Und wir bleiben jetzt nochmal bei Koordinatenvektoren, denn so sind wir hingekommen. Der alles erfüllt, was in diesem Gleichnis steht. Und ich freue mich total über Leute, die das jetzt schon gut geübt haben und das gut können. Wenn Leute, die noch dabei sind, das zu üben und die dann auch Schwierigkeiten haben, jetzt mitdenken und versuchen wollen, das jetzt nebeneinander zu machen, dann ist es vielleicht noch besser, weil die vielleicht mehr lernen. So, deswegen gucke ich jetzt auf die Leute, die noch ein bisschen zögern. Trauen Sie. Hier sind meine drei Einträge. Gibt es vielleicht einen, den wir schon festlegen können, bei dem wir wirklich was wissen, ja?
D ist 0.
Genau, das heißt, welcher von den drei Einträgen ist 0?
Der letzte.
So. Und wie kriege ich jetzt das, was da in dieser Gleichung steht, irgendwie hier reingeschrieben? Wer kann mir da jetzt helfen, ja?
Wenn man sich einen Index T zum Beispiel nimmt und entsprechend der Gleichung, die wir bereits erkannt haben, nämlich a gleich minus 2c, also t und minus 2t.
Das heißt, hier an diese Stelle würden Sie jetzt t schreiben und dann würden Sie sagen, hier an der Stelle,
weil sie das minus 2-fache der ersten ist, minus 2t. Und t kann beliebig aus.
Moment, aber wenn wir jetzt hier minus 2t hinschreiben, dann hat auch der Vektor, also dann wäre ja der Vektor A, C, D plötzlich in der Form C gleich minus 2a. Und das passt nicht zu dem, was da steht. Also danke, dass Sie hier einen Fehler gemacht haben, den bestimmt noch mehr Leute gemacht haben. Sehen Sie? Sehen Sie. Gut, gut, dass wir das besprechen. Also, wenn wir so anfangen, und ich mache das auch so, ich gucke mir, welche Infos sind klar, die trage ich erstmal ein in meinen Koordinatenvektor und dann gucke ich mir diese Beziehungen an, genau wie Sie es gemacht haben. Ich mache es im Prinzip genauso. Nur, dass ich mir halt überlege, für welche Variable entscheide ich mich, die ich hinschreibe und welche Beziehung sorgt dann dafür, dass ich weiß, was an der nächsten Stelle steht. Das ist die Stelle, an der Fehler passieren können. Das heißt, spätestens da lohnt es sich dann mal mit einem konkreten Vektor zu testen, ob das stimmt, was man da gemacht hat. Das wäre aufgefallen. Wenn Sie einen Test gemacht hätten, wäre aufgefallen, dass Sie sich da falsch getan haben. Andere Vorschläge?
Aber wie heißt er jetzt? Wenn wir das t hier vorne an die erste Stelle schreiben,
ja,
wäre es ja dann minus t halbe.
Genau. Können wir eine schönere Darstellung machen, ja?
Oder wir schreiben minus 2 an die erste Stelle und
minus 2 ist eine konkrete Zahl, oder?
Minus 2t.
Ja.
Minus t an die zweite Stelle.
Gucken wir nochmal, wenn das die Stellen A, C und D sind, gedanklich, ob das jetzt stimmt. Hier steht jetzt C, hier vorne steht A, A gleich minus 2C, also minus 2T, ja, jetzt stimmt es. Woher kommt eigentlich T? Was kann ich für T alles einsetzen?
Alle Zahlen.
Alle reellen Zahlen. Und das ist meine Lösungsmenge.
Kann man das auch als Basis schreiben?
Das wollte ich als nächstes fragen. Genau, ich wollte jetzt erstmal gucken, ob es dazu noch Fragen gibt. Wir können das auch gerne später nochmal üben mit noch einem Gleichungssystem, dass wir einfach nochmal dieses letzte Stückchen durchwichsen. Wie kommt man von den Gleichungen, die da stehen, zu einer solchen Darstellung? Das können wir einfach später nochmal machen, mit denen wir es möchten. Ich sehe aber, dass es hier sehr unterschiedlich ist, wie gut Sie das schon geübt haben und wie sicher Sie sich da fühlen. Erstens, wenn Sie sowas hingeschrieben haben, dann schnappen Sie sich Vektoren und prüfen Sie, ob das passt. Dann merken Sie nämlich gleich, ob Sie da irgendwie Reihenfolge vertauscht haben oder so. Bitte, bitte, bitte. Das will ich nicht so gar nicht sehen, aber bitte machen Sie das mit dem Schmierzettel, einfach nur, weil es super ärgerlich wäre, wenn Sie da einen Fehler haben und es nicht merken. Wenn ich Sie an einer konkreten Lösung frage, kann ja sein, ne? Teilaufgabe, geben Sie eine Lösung an, die nicht der Nullvektor ist. Welchen konkreten Vektor könnten Sie dann zum Beispiel sagen?
-2i, -0.
Genau. Und dann können Sie jetzt losgehen und einmal testen und das einsetzen und gucken, ob wirklich der Nullvektor rauskommt, zum Beispiel. Wenn ich jetzt nach einer Basis frage, wie funktioniert denn das? Das ist ja immerhin jetzt wirklich ein Teilraum, wir haben ein homogenes System. Für einen Teilraum kann ich eine Basis kombinieren. Haben Sie da eine Idee, was könnte ich als Basisvektor hier?
Ja, genau denselben Vektor.
Warum funktioniert er als Basisvektor?
Na, es ist ein Vektor, also und das ist nicht der Nullvektor, das ist linear unabhängig. Und der
erzeugt
den ganzen Raum.
Genau. Wenn ich einen eindimensionalen Lösungsraum habe, dann kann ich mir einfach irgendeinen von 0 verschiedenen Vektoren schnappen und der erzeugt den. Ja. Und wichtig ist, wenn ich an der Basis frage, dass da bitte eine Menge steht. Ich kann ja nicht zählen, wie oft ich da Punktstab gesucht habe, weil da Leute einfach vergessen haben, dass da eine Menge sind.
Ja. Darf man das nicht auch als geordnete Basis schreiben?
Ja, dann wäre vielleicht ein Kommentar sinnvoll. Also wenn ich sage, schreiben Sie eine Basis hin, wenn man dann hinschreibt, eine geordnete Basis ist und es dann als Tuple macht, ist es okay. Aber was in keinem Fall geht, ist, dass man einfach nur so einen Vektor hinschreibt.
Ja, das ist klar.
Und das ist aber leider das, was ganz oft passiert. Ja.
Kann sein, dass ich gerade einen Deckel habe, aber ist -2t, t0 nicht ein Koordinatenvektor? Mhm. Dann müssen wir eigentlich...
Dankeschön.
Dankeschön, die ganze Zeit drauf gewartet. Ja. Wir tun jetzt die ganze Zeit so, als hätten wir mit der Standardbasis gerechnet. Dann sind nämlich die Lösungsvektoren wirklich diese Vektoren in R3. Aber, und wenn man die dann da einsetzt, also das ist schon richtig, dass das dann auch stimmen muss. Aber, um jetzt wirklich auf den Kern zu kommen und auf die Eigenvektoren für 0, müssen wir uns jetzt darüber überlegen, zu was für Vektoren diese Koordinatenvektoren dieser Form führen. Das heißt, wir sind noch nicht ganz fertig. Wir haben bisher nur das Gleichungssystem gelöst. Alles, was hier steht, ist richtig. Aber wir haben noch keinen Eigenvektor hingeschrieben für den Eigenvektor. Was muss ich jetzt noch tun? Also, das ist wirklich nur für das LDS. Und jetzt brauche ich einen Eigenvektor zum Eigenwert 0. Und ja, ich weiß, der Nullvektor erfüllt das alles, aber das ist ja kein Eigenvektor. Ich brauche jetzt also einen von 0 verschiedenen Vektoren, der aber das alles erfüllt. Das heißt, ich muss jetzt irgendwie aus den Lösungen für das Gleichungssystem darauf kommen, wie ich das jetzt richtig verwende, sodass ich Koordinaten kriege oder Koeffizienten verwende. Ja, komm jetzt. Das ist jetzt noch der letzte Schritt. Sie haben uns darauf hingewiesen, Sie dürfen den ersten Versuch starten.
Warum wissen wir jetzt ja, sind das ja die Koordinaten für die Basisvektoren, die muss für mich -2 Thema B1, Thema B2.
Ja, machen wir erstmal ein Beispiel. Also nicht alle, das können wir später auch noch machen, aber wenn ich jetzt ein Beispiel haben möchte für einen solchen Vektor.
Verstehe ich nicht ganz, ich habe gar keine Basis.
Mit T ist eine Variable drin, dann kann ich da noch alles Mögliche einsetzen. Ich will jetzt mal einen konkreten hinschreiben erstmal.
Ja, dann wieder -2 B1.
-2 mal, hieß es so? Ja, B1, genau.
Ja, B2.
Ich habe das akustisch nicht verstanden.
B2 ist, oder?
Ich will irgendwie eine Binärkombination hinschreiben.
Ach so, stimmt.
Die Einträge in den Vektoren sind jetzt die Koeffizienten unserer Binärkombination. So haben wir ja ganz da oben angefangen.
Dann plus B2.
Plus B2. Dankeschön. Und B3 brauche ich nicht, weil alle Koordinatenvektoren da hinten den Eintrag 0 haben. Das heißt, ich weiß jetzt, egal was B1 und B2 ursprünglich für Basisvektoren waren, dieses Ding hier wird immer ein Eigenvektor sein zum Eigenwert 0. Und das Ding erzeugt übrigens auch jetzt den Kern. Da drüben, das waren ja nur die Koordinatenvektoren. Und das kann ich jetzt auch nochmal nachprüfen. Also wenn Sie wollen, können wir jetzt die Abbildungsmatrix benutzen und können nochmal abbilden mit Alpha und wirklich gucken, ob da der Nullvektor rauskommt. Wenn irgendjemand das sehen will, ist jetzt der Moment, das zu sagen. Denn ansonsten gucken wir dann gleich mal, welches Thema wir als nächstes anschauen. Möchte gerade niemand sehen, okay. Dann jetzt bitte nochmal kurz durchatmen, sich das alles angucken und überlegen, wo Sie ausgestiegen sind oder wo Sie Denkfehler hatten oder wo Ihnen einfach nur irgendwas zu schnell ging, kann ja auch sein. Wo möchten Sie jetzt nochmal nachfragen? Schalten, das kann ich auf die Tafel umschalten? Das habe ich wieder vergessen, wie das geht. Genau. Ich habe jetzt hier einmal alles so gezeigt für die Leute, die am Video sind. Es wirft da so Schatten, aber ich hoffe, man kann trotzdem an der Tafel alles gut erkennen. Ich gehe jetzt mal kurz aus dem Bild. Okay, ja.
Wir hatten doch irgendwie so ein Dilemma, dass wir unseren Vektorraum, also unseren Startraum, dass wir den darstellen können als die Summe dieser eigenen Räume.
Bei diagonalisierbaren Abbildungen.
Und da die nicht diagonalisierbar ist, deswegen fehlt da auch keine...
Deswegen fehlt da einer. Wir haben einmal Dimension 1, nochmal Dimension 1 und jetzt fehlt noch einer.
Und das liegt daran, dass es nicht diagonalisierbar ist.
Genau. Das heißt, das kann man auch als Kriterium benutzen. Wenn man aus irgendeinem Grund Infos über die Eigenräume hat und dann einfach sieht, die Dimensionen ergeben zusammen nicht die komplette Dimension vom Vektorraum, ja, schade, verloren. Ja, das ergibt alles Sinn. Ja, ich freue mich. Was noch? Ich habe noch eine Hand gesehen. Hat sich das schon erledigt? Ja?
Ja, also immer wenn man Eigenvektoren versucht zu finden, muss man ein solches homogenes Rechnungssystem lösen.
Wenn man die nicht irgendwie sieht, ja. Und es gibt halt die Möglichkeit, in der Abbildungsmatrix direkt was zu sehen. Manchmal ist es auch so, ich weiß nicht, wer die Podcast-Folge schon gehört hat, aber ich hatte da diese Podcast-Folge mit den zwei simultan diagonalisierbaren Abbildungen, das... Da habe ich tatsächlich Dinge gesehen, aber habe dann trotzdem die ganzen Rechnungen mal erklärt, weil ich wollte, dass die sehen, wie das geht, wenn man das nicht sieht. Denn es gibt ja verschiedene Gründe, warum man was nicht sieht. Man ist müde oder nervös oder auch ich sehe ganz oft Sachen nicht, weil ich einfach nicht in der Verfassung bin. Und deswegen finde ich, muss man irgendwie wissen, was ist der sichere Weg, mit dem ich da hinkomme. Und deswegen habe ich auch da nochmal alles mit diesem ganzen Gleichungssystem erklärt. Und auch da ist es so, dass ich dann immer bei Koordinatenvektoren lande und dass ich dann immer hinschreibe, welche Linearkonventionen von Vektoren sind das dann am Ende, die wirklich die Lösung sind für unser Problem. Also da bitte auch beim Aufschreiben darauf achten, kurz erklären hier bla bla bla, also löse ich jetzt dieses Gleichungssystem und falls es dann nicht die Standardbasis ist, auf die Sie sich beziehen, dann bitte am Ende dran denken, das wieder zurück zu übertragen mit den Koeffizienten und da nochmal so einen Satz zu schreiben. Und auf dem Schmidt-Zettel vielleicht nochmal nachrechnen. Das ist am Ende immer mein Safety-Check. Also wirklich nochmal abbilden, kommt da wirklich das raus, was man denkt, passt das wirklich zu dem Eigenwert? Denn auch da kann man sich ja nochmal vertrügen. So, was haben wir jetzt eigentlich alles gemacht? Es war schon ziemlich viel. Und mir geht's gut, aber es sieht teilweise schon ein bisschen müde aus. Wir müssen dann gleich mal entscheiden, wofür wir noch Energie haben. Da, wir haben was gezeigt, wir haben jetzt nicht Diagonalisierbarkeit gezeigt, aber wir haben daran die ganzen Kriterien besprochen, deswegen würde ich gleich mal gucken, ob Sie dazu noch Wünsche haben, ein bisschen gebastelt haben wir auch. Wir haben jetzt schon was zur Dimension von Eigenräumen gemacht, das war jetzt quasi so das zweite und das dritte und gleichzeitig, deswegen schreibe ich hier mal auch noch eine 3 an, haben wir ein lineares Gleichungssystem gelöst, und zwar eins mit mehreren Lösungen. Dann ist jetzt die Frage, wie Ihre Prioritäten liegen. Wir haben jetzt das, wo sich so sehr viele gemeldet hatten, schon ganz gut abgearbeitet. Da waren viele. Die blaue Karte, von der habe ich mich jetzt schon mal verabschiedet. Bei Abbildungsmatrizen haben wir jetzt tatsächlich an dem Mai schon ziemlich viel immer so noch gemacht. Da wäre toll, wenn Sie jetzt nochmal überlegen könnten, ob es da noch mehr gibt. Zum Beispiel haben wir jetzt ja keinen Basiswechsel konkret gemacht. Das wäre aber die Möglichkeit, das jetzt noch einzubauen. Da könnten wir die gleiche Abbildung verwenden oder eine andere. Wir könnten zum Beispiel sehen, wie je nach Basis sich dann verändert, was wirklich für konkrete Vektoren rauskommen oder so. Sowas könnte man machen. Aber da würde ich jetzt ein bisschen schauen, was Sie wichtig finden. Ja.
Also wir haben ja jetzt bei Alpha über die Dimension vom Bild und dann über die Dimension vom Kern herausgefunden, dass das nicht injektiv ist. Vielleicht könnten wir ja nochmal besprechen, wie das mit Subjektivität ist, wie wir das herausfinden können.
Ja, finde ich gut. Dann nehme ich da jetzt Vorschläge. Wenn wir überlegen, wie wir bei Alpha angefangen haben, ne, bei dieser Abbildungsmatrix und so gedöns, wenn jetzt meine erste Frage gewesen wäre, ist Alpha subjektiv? Wie wäre sie da angefangen? Was hätten Sie sich angeguckt? Ja.
den Rang der Matrix bestimmen.
Mhm, okay. Erstmal, was ist der Rang und dann zweitens, warum gucken Sie sich den an?
Zwei.
Ja, und warum gucken Sie sich den an? Ja,
weil der, ach, warum ich mir den Rang angucke? Weil der Rang gleich der Dimension vom Bild.
Ah, und warum ist die Dimension vom Bild vielleicht interessant?
Weil, wenn die Dimension vom Bild so groß ist wie die Dimension vom Startraum, also von R3, dann ist sie auch wirklich so.
Vorsicht! Normalerweise muss man bei Solidität nicht auf den Startraum gucken, sondern
auf die Zielen.
Genau, das ist hier zufällig derselbe. Ja. Deswegen war der Antwort richtig, aber nur zufällig.
Ja.
Zehn trotzdem, Sie haben das ansonsten gut erklärt. Man guckt auf den Rang der Abbildungsmatrix, denn dieser Rang gibt die Dimension des Bildes an. Und dann muss ich dann nur vergleichen mit der Dimension des Zielraums. Und wenn die gleich sind, ist die Abbildung subjektiv und wenn nicht, dann halt nicht. Das heißt, in diesem Fall war das ein einfacher Abgleich. Der Rang ist 2, R3 hat Dimension 3, also ist die Abbildung nicht subjektiv. Das kann man wirklich direkt an der Abbildungsmatrix ablesen. Injektivität kann man dann über den Umweg ablesen mit der Dimensionsformel, beziehungsweise in diesem Fall Nicht-Injektivität oder mit dem Superpolar. Und indem wir den einen Wert 0 angeguckt haben, haben wir sogar noch einen dritten Weg gesehen. Denn injektiv zu sein ist gleichbedeutend damit, dass 0 nicht als Eigenwert vorkommt. So. Noch mehr. Noch mehr zum Thema Abbildungsmatrizen. Da hat irgendwas, das kann man erkennen oder nicht erkennen. Kann man arbeiten. Will ich mal in einem Basiswechsel machen? Kann ich gehen? Ich sehe so ein paar Leute linken, aber es ist halt noch ein bisschen verhalten. Wer hat noch ein wichtigeres Thema als Basiswechsel? Fangen wir mal so an. Niemand. Wer möchte jetzt gerne einen Basiswechsel machen? Ein paar und ein paar sind zu erschöpft, um gemeint zu hören. Das ist so schön. Ihre Gesichter sind so ein bisschen, ach, ich will nicht, aber ich laufe jetzt auch nicht weg, wenn es passiert. Sie dürfen ansonsten. Deswegen habe ich gefragt, ob es noch was Dringenderes gibt. Denn dann würde ich gucken, dass wir das vielleicht vorher machen und dann bleiben wir, die Basiswechsel machen wollen. Ja.
Wenn Sie sagen, nicht, also dringender als Basiswechsel, bedeutet das, dass Priorität von Basiswechselmatrizen für die Klausur relativ weit unten eingestuft werden?
Nee, ich habe sie gefragt. Achso, konnte man das so verstehen? Ah, interessant, das war mir gar nicht klar, dass man das verstehen kann. Nee, in der Klausur haben sie alles. Also dann, in der Klausur haben sie alles. Ich habe die Hälfte wieder vergessen, die ich mir ausgedacht habe. Aber was ich versprechen kann, ist, danach wurde ich das schon häufiger gefragt. Wenn es um sowas geht, wie lineares Gleichungssystem lösen oder Matrix ersetzen oder die Finanzen ausrechnen oder Basiswechsel machen, keine Ahnung. Die Rechnungen werden immer so sein, dass man es in wenigen Schritten hinkriegt. Also nicht 20 Additionsmatrizen, bis man die 3 zu haben hat, sondern vielleicht so 3, 4, so. Also eine Handvoll Umformen, denn ich will ja sehen, ob ich verstanden habe, wie es geht. Ich will nicht sehen, ob Sie eine Stunde lang Matrizen multiplizieren können. Niemand will sehen, ob man eine Stunde lang Matrizen multiplizieren kann. Also, ich hoffe, dass ihr das ein bisschen beruhigt. Bei all diesen Sachen, klar, es ist viel. Das heißt, Sie müssen am Ende schnell rechnen können. Aber bei den einzelnen Sachen wird es nie so sein, dass Sie dann eine Dreiviertelstunde lang nur Additionsmatrizen irgendwo dran multiplizieren. Nee, und im Zweifel fragen. Wenn Sie irgendwo drauf gucken und das Gefühl haben, da rechne ich jetzt eine Stunde, dann einmal kurz nachfragen, habe ich vielleicht die Aufgabe falsch verstanden. Ja. Dann bleiben wir bei Basiswechsel. Ist richtig verstanden? Gut. Okay, dann wische ich mal kurz. Die Abbildung würde ich gerne behalten. Fand ich gut. Wenn Ihnen noch Sachen einfallen, die Sie hier gerne besprochen hätten und zu denen wir jetzt irgendwie nicht gekommen sind oder wo es keine Mehrheit für gab, dann ist es kein Problem, mir Bescheid zu sagen. Alles, was ich jetzt noch kriege, bis ich sag mal so Montag, kann ich noch bearbeiten, da kann ich noch Podcast-Folgen machen, da kann ich noch irgendwas tun. Dann kurz vor der Klausur nicht mehr, das schaffe ich auch nicht. Ja, aber wenn Ihnen noch sowas kommt, dann sagen Sie einfach Bescheid. Ich würde jetzt gerne mit diesem Alpha weitermachen. Hier war unsere Abbildungsmatrix, die behalte ich einfach. und wisch davon so ein bisschen weg. Bitte überlegen Sie doch schon mal Basisvektoren und bitte nicht zu schlimm. Wir wollen ja nur das Prinzip sehen. Ich möchte jetzt auch nicht eine Stunde lang Basiswechsel machen. Mal die Aufnahme noch läuft. Ja, ich habe null Zeitgefühl, aber da läuft noch alles. Okay. Hat jemand eine Basis für mich? Wir können ja als reine unserer Basen die geordnete Standardbasis nehmen, aber dann hätte ich gerne noch eine andere. Ja.
2 0 0 9 -1 und 0 1.
Einverstanden. Die bildende Basis. Da sehe ich jetzt nicken und keine Einwände. So, komm.
Tschüss.
So. Bevor wir entscheiden, also wir haben jetzt ja quasi zwei Möglichkeiten, diese Abbildungsmatrix zu lesen. Möglichkeit 1, wir lesen die für die Standardbasis. Möglichkeit 2, wir lesen sie für diese Leute. Das haben wir noch nicht festgelegt. So oder so brauchen wir aber Basiswechsel in beide Richtungen. Deswegen schlage ich vor, dass wir jetzt den Basiswechsel einmal machen, also den Merkmetzeln hinschreiben. In die eine Richtung ist ja einfach. Wenn ich von hier zur Standardbasis wechsle, dann kann ich einfach ablesen, was die Koeffizienten sind. Für den ersten 2,0, für den zweiten 0-1,0, für den dritten 0,1,4. Das heißt, diese Basiswechselmatrix, die steht schon da. Andersrum ist jetzt ein bisschen interessanter. Das heißt, ich suche jetzt die passenden Koeffizienten, damit ich den ersten Basisvektor der Standardbasis schreiben kann als Linearkombination von diesen dreien. Möchten Sie eigentlich die Reihenfolge so behalten? Sollen wir die so in der Reihenfolge angeordnet lassen? Da sehe ich jetzt nur nicken. Okay, dann dürfen Sie jetzt anfangen. Wenn Sie Linearkombination sehen, super, bewerten Sie mich damit.
Wie wollen wir diesen Basis?
Gute Frage, schlagen Sie was vor?
Klassisch C vielleicht.
Das heißt, das ist C1, das ist C2, das ist C3 und C5. Dann nehme ich die in der Reihenfolge, wie sie da stehen, okay? Mache ich. Und wollen wir dann sagen, dass B gut unsere geordnete Standardbasis ist und die Leute heißen B1 und B2 und 3? Dann kann ich das ja auch konkret machen. Da weiß ich ja, mein erster Vektor ist 1, 0, 0. Dann kann ich den jetzt als Linearkombination schreiben mit den Leuten, die ich habe, mit den Cs. So, das können Sie aber, glaube ich, alle. Ja.
1,5 mal C1 plus 0 mal C2 plus 0 mal C3.
Richtig, genau, danke schön. Dann kommt der zweite. 0, 1, 0.
Ja. Können Sie ganz kurz nochmal anschreiben, was für eine Matrix oder was wir gerade suchen? So was wie M in Klammern Alpha, B und C und irgendwas?
Da oben habe ich mich noch nicht entschieden, das entscheiden wir gleich zusammen. Aber ich weiß, welche beiden Basiswechselmatrizen ich ausrechnen möchte. Nämlich einmal die von B zu C. Das ist die, wo ich die Standardbasisvektoren mit Hilfe von C gut darstelle. Das machen wir gerade. Die rechnen wir gerade. Das heißt, die können wir gleich parallel auch schon hinschreiben. Und dann haben wir noch die andere. Die könnte ich durch Invertieren ausrechnen. Will ich aber nicht, weil ich die da oben ablesen kann. Das ist nämlich die Abbildungsmatrix für die Identität von B gut, C gut. Zu B gut. Aber darstellen in der Standardbasis ist ja einfach. Da muss ich ja einfach nur die Vektoren abschreiben, denn das, was da an den Stellen steht, das sind ja schon die Koeffizienten. Das heißt, das ist dann 2, 0, 0, 0, minus 1, 0 und 0, 1, 4. So, und bei der hier waren wir jetzt noch dabei. Da hatten wir die erste Zeile, kann ich schon hinschreiben. Was ist die erste Zeile, die in diese Matrix muss? Ja?
1,5, 0, 0.
Genau. 1,5, 0, 0. Sehr schön. Dann malen wir jetzt einfach parallel da oben und da in der Matrix weiter. Was ist denn hier meine Darstellung? Ja?
0 mal C1 minus 1 mal C2 plus 0 mal C3.
Genau, ich lasse die 0 einfach weg. Was schreibe ich in die Matrix?
So, 0 minus 1 ist 0.
Genau so sieht das aus. Und dann brauchen wir noch den dritten. Wer macht für mich den dritten? 0, 0, 1. Wie stelle ich den da? Ja, das ist ein bisschen lustig. Ja? Oder Sie?
Einmal C2.
Das würde ja bedeuten, dass 0, 0, 1 das gleiche ist wie 0 minus 1, 0. Oder waren Sie noch nicht fertig?
Ich war noch nicht fertig.
Ah. Ich würde es ein Viertel, glaube ich, hinterher machen. Ich glaube, ich würde erst gucken, dass ich hier hinten in die Komponente was kriege und würde dann skalieren. Wie Sie angefangen haben, war gar nicht schlecht. Wenn Sie einmal C2 nehmen, welchen anderen Vektor müssen Sie da damit kombinieren, damit Sie das kriegen, wo nur noch in der letzten Komponente was steht?
C3.
Plus oder Minus?
Plus.
Okay, was kommt da raus?
Da kommt 0,4.
Das heißt, womit müssen Sie jetzt alles noch skalieren, damit das passt?
Einfach.
Das kann man ja erstmal so hinschreiben. Und dann kann man hinterher eine Darstellung schreiben, wo man wirklich die Koeffizienten sieht. Ich mache das ganz oft so. Ich bastel das so halb hin und dann korrigiere ich mit irgendwelchen Vorfaktoren. So, das sieht okay aus, oder? Haben wir uns verrechnet? Dann habe ich jetzt hier unten stehen wollen, ein Viertel, das ist ein Viertel. Das ist doch ganz manierlich. Ja, wunderschöne Basiswechselmatrizen. Jetzt weiß ich ja schon, wenn ich Basiswechsel machen will, dann muss ich die Matrix da oben von links bzw. rechts damit multiplizieren und die Frage ist nur, wie rum. Das heißt, jetzt müssen wir uns entscheiden, ob unsere Abbildungsmatrix, mit der wir angefangen haben, zu B hoch oder zu C hoch gehörte. Die Frage ist, brauchen wir das alles noch? Wollen Sie am Ende wirklich einmal die volle Rechnung sehen? Ich multipliziere den ganzen Tag für Sie Matrizen, wenn Sie das wollen. Oder ging es eigentlich nur darum, nochmal diesen Basiswechsel zu üben und zu gucken, wie man die Matrizen aufstellt? Das hätten wir jetzt erledigt. Da gucke ich jetzt einfach Sie an. Sagen Sie mir, was Sie brauchen.
Alles.
Alles. Alles. So. Gut, aber diese eine Entscheidung treffe ich jetzt nicht. Ich entscheide jetzt nicht, auf welche Basis sich die ursprüngliche Abbildungsmatrix bezogen hat. Das müssen wir für Sie entscheiden. Und dann posieren wir zusammen die Rechnung hin. Ja, entscheiden Sie.
Vielleicht zuerst auf C, weil im Sachkontext ist das ja irgendwie komisch, wenn man sich eine Basiswechselmatrix macht, um die geordnete Standardbasis schwieriger zu machen, oder? Das würde man ja nicht tun.
Das werde ich gleich kommentieren.
Okay.
Ich folge Ihnen erstmal. Erstmal intuitiv mit dem, was Sie bisher gesehen haben. Ja klar, wenn mir jemand eine komische Abbildungsmatrix gibt, dann ist es irgendwie wahrscheinlicher, dass ich zur Standardbasis wechseln will, zum Beispiel, weil ich eine konkrete Abbildungsvorschrift hinmalen will. Ne? Ja, finde ich intuitiv. Ich werde später etwas sagen, was genau das Gegenteil ist.
Okay.
Also sagen wir unsere Matrix da oben. Wir wollen gerne zu B-Hut wechseln, weil wir nämlich sehen wollen, wie genau die. Wir wollen eine Matrix haben, bei der man abbilden kann durch Matrixmultiplikation. Ne? Das ist ein super Argument, dahin zu wechseln. Da braucht man das Koordinatengedöns nicht, sondern man kann einfach durch Multiplikation mit der Matrix abbilden. Und das, ja, das kann einen Vorteil haben. Das heißt, wenn wir jetzt Basiswechsel machen zu B-Hut, ja, Sie müssen mir sagen, welche Matrizen ich jetzt in welcher Reihenfolge multiplizieren muss. Mein Ziel ist, das. Da will ich hin. Was muss ich tun?
Wir müssen zuerst die linke nehmen, also die
von B zu C.
Dann die Matrix multiplizieren mit der von C zu C. Und dann noch die andere.
Und dann auch die andere von den 100 Matrizen, die
wir
überall
oben.
Ich wusste, dass das nicht. Ja, genau. Ohne Klammern, weil assoziativ, bla bla bla. Okay. Hier tendiert ja zuerst die beiden zu multiplizieren und mich dann mit diesen ganzen Buschen umzuschlagen. Also, rechnen wir los. Die kopiere ich. Mit der befasse ich mich später. Jetzt multipliziere ich diese beiden Matrizen. 1, 0, 0 kombiniert mit 2, 0, 1, 2. 1, 0, 0 kombiniert mit 0, minus 1, 1 ergibt 0. 1, 0, 0 kombiniert mit 0, 0, 4 ergibt noch ein 0. Zweite Zahl. 2, 0, 0 kombiniert mit 2, 0 ergibt 4. Kombiniert mit 0, minus 1, 1 ergibt 0. Kombiniert mit 0, 0, 4 ergibt noch ein 0. Da, dritte Zahl. Minus 1, 2, 1 kombiniert mit der ersten Spalte ergibt minus 2. Mit der zweiten ergibt eine minus 3 plus 1, also minus 2. Und mit der letzten ergibt eine 4. Und dann kommt noch das da vorne. Boah, es tut mir jetzt kurz leid für Leute im Audio, aber. Habe ich die Matrizen jemals vorgelesen? Ist mir jetzt sicher, dass ich das einmal mache? Für die armen Menschen, die mir zuhören. Liebe Leute, liebe Menschen, die vielleicht nur das Audio anhören, ich lese jetzt nochmal die Basiswechselmatrizen vor, weil sie sonst keine Chance haben, das einzuordnen. Okay. Die Abbildungsmatrix für C-Hund haben wir entschieden, ist die Matrix 1, 0, 0, 2, 0, 0, minus 1, 3, 1. Unsere Basiswechselmatrizen sind von B-Hund nach C-Hund. 1/2, 0, 0, 0, minus 1, 0, 0, 1/4, 1/4. Die andere Basiswechselmatrix ist 2, 0, 0, 0, minus 1, 0, 0, 1, 4. Jetzt multiplizieren wir also, um den Basiswechsel zu machen. Die zweite und dritte Matrix, die ich gerade vorgelesen habe, also die Abbildungsmatrix und danach die zweite Basiswechselmatrix multiplizieren, ergeben 2, 0, 0, 4, 0, 0, minus 2, minus 2, 4. Jetzt muss ich also noch mit der ersten Basiswechselmatrix multiplizieren. Und wenn ich das mache, und in der ganzen Zeit, der ich gequatscht habe, haben Sie bestimmt schon gerechnet. Okay. Erste Zeile. 1/2, 0, 0, kombiniert mit der Spalte 2, 4, minus 2, ergibt eine 1. 1/2, 0, 0, kombiniert mit der zweiten Spalte, ergibt eine 0. Und mit der dritten auch. Die zweite Zeile hier kombiniert mit der ersten Spalte ergibt eine minus 4. Mit der zweiten ergibt eine 0, mit der dritten ergibt eine 0. Und die letzte Zeile kombiniert mit der ersten Spalte ergibt 1/4 mal 4, also 1, minus 1/2, das ergibt 1/2. Das gleiche mit der zweiten Spalte, da sehe ich minus 1/2. Und mit der letzten Spalte sehe ich eine 1. Das ist doch eine sehr manierliche Abbildungsmatrix. Bezogen auf die Standardbasis geht der erste Vektor auf sich selber. Der zweite geht auf minus 4 mal den ersten. Und der dritte geht auf irgendeine interessante Linearkombination. Wir sehen immer noch den Eigenwert 1, der ist uns erhalten geblieben, das ist schön. Und man sieht auch immer noch, der Rang ist immer noch 2, bla bla bla, alles wird uns erhalten geblieben. Wäre ja komisch, es gibt gewisse Eigenschaften einer Abbildung, die sich nicht verändern können, egal wie viel Basiswechsel man macht. Und jetzt möchte ich etwas sagen, was dem widerspricht, worauf wir uns vorhin kurz geeinigt haben. Nach dem Motto, Wechsel zur Standardbasis ist immer besser. Hier kann man diskutieren. Hier sind nur ganzzahlige Einträge drin. Manche Leute finden das schöner. Kann ansonsten auch nicht erkennen, warum jetzt in der Form die eine Matrix unbedingt viel schöner ist als die andere. So aufregend war der Basiswechsel nicht. Aber wir haben uns doch vorhin Eigenwerte angeschaut. Eine Basis, die die Eigenwerte deutlicher zeigt, wäre schöner. Ich kann jetzt nicht so schnell jedenfalls, ich könnte, aber kann jetzt nicht so schnell Ihnen die passende Basis dazu sagen, aber ich kann Ihnen sagen, wie eine Abbildungsmatrix aussieht, die bezogen auf Eigenwerte so viel Information hat, wie man nur haben kann. Und die sieht so aus. Es gibt eine Basis, für die das die Abbildungsmatrix. Das persönlich finde ich noch wesentlich schöner als der anderen, die wir haben. Man sieht sofort die Eigenwerte, 1 und 0, und man kann an dieser Matrix auch erkennen, dass die Abbildung nicht diagonalisierbar ist. Und wie das geht, das lernen wir später in der Vorlesung. Das heißt, ich habe ihm gegenüber jetzt nur noch einen ganz kleinen Wissensvorsprung. So, was für Wünsche sind nach oben geblieben? Und ich hoffe, dass sowas Sie ein bisschen neugierig macht. Ne? Also luschern Sie, gucken Sie ein bisschen im Skript, was da noch kommt. Ich werde die nächsten Kapitel jetzt auch für Sie hochladen, damit Sie da reingucken können bald. Aber da geht die Reise hin. In ein paar Wochen können Sie das auch. Und auch genauso schnell wie ich. So, was für Wünsche sind noch offen geblieben? Wo wollen Sie jetzt noch ein neues Thema aufmachen? Oder wo wollen Sie zu einem Thema noch ein anderes Beispiel sehen? Noch ein zweites, noch ein anderes? Was brauchen Sie jetzt noch?
Im Jahresgleichungssystem, was von zwei Variablen abhängig ist.
Das heißt, Sie wollen was mit einem, also entweder ein homogenes mit einem zweidimensionalen Lösungsraum oder was nicht homogenes, wo dann aber der verschobene Teilraum sozusagen, also Sie wollen eine noch größere Lösungsmenge haben.
Ja, sozusagen mit A und B, also T oder
ja. S. Ja. Ja, kann ich ihn basteln. Geht. Noch andere Wünsche? Erstmal nicht, dann machen wir jetzt das. Also. Dann machen wir jetzt das. Dann müssen wir da was Neues ausdenken. Möchten Sie das so haben, dass man noch ein bisschen umformen muss? Oder kann das so sein, dass man auch schon fast die Dreiecksgestalt hat und quasi nur noch das Endgame hat?
Also das Endgame würde reichen.
Endgame würde reichen. Dann schaue ich mal, was ich da sehe. Okay, sagen wir mal, wir sind vielleicht noch nicht ganz fertig, aber wir sind jetzt bei unseren Umformungsschritten bei einer Matrix angekommen, die so aussieht. 1 minus 1, minus 2, 2 und der Rest ist 0. Das heißt, wir sind jetzt schon nach ein paar Umformungen angekommen bei x Stern dem gleich 0. Und ich mache es jetzt nur deswegen homogen, weil es einfacher ist. Aber wenn Sie es wünschen, kann ich es auch nicht homogen machen.
Wenn es geht, dann mach es nicht homogen.
Nicht homogen. Okay, dann probiere ich mal das. Das ist aber ein bisschen Glücksspiel auf meiner Seite. Welche Umformung würden Sie jetzt noch machen, um das Gauss-Verfahren quasi zum Ende zu bringen, bevor Sie dann die Lösungsmenge hinschreiben oder sich der Lösungsmenge irgendwie nähern? Was würden Sie jetzt noch machen? Das ist ja noch keine Dreiecksform. Wir sind zwar nicht weit weg, aber es ist noch keine Dreiecksform. Was würden Sie jetzt noch machen? Ja?
Additionsmatrix A1, 2 mit 1 multiplizieren.
Ja, also einmal die erste Spalte auf die zweite und dann schauen wir, was passiert, aber auf jeden Fall geht dann ja hier oben dieser minus 1 weg, das heißt, dann sind wir näher an der Dreiecksform. Ja, okay. Ich schreibe mal den Ergebnisvektor darunter, damit wir den direkt mit umformen können. A1, 2 war das und dann 1, ne?
Ja.
Ich müsste richtig erinnern. So. Das sieht jetzt ein bisschen seltsam aus, wenn wir das machen. Also hier haben wir jetzt immer noch die erste Spalte. So, da hat sich nichts verändert. Wie verändert sich denn der Rest? Was kommt in die zweite Spalte? Rechnen Sie ruhig alle mit.
0.
Oh, ja komisch, ne? 0 und unten?
Auch.
Oh, auch 0. Das ist seltsam. Und hinten bleibt ja auch alles 0. Okay. Es lohnt sich nicht weiterzumachen, da kann man jetzt ja nichts mehr groß umformen. Das ist eine seltsame Dreiecksgestalt. Das heißt, wir können jetzt das neue Gleichungssystem hinschreiben. Das, wofür wir jetzt nach Lösung gucken. Und wir wissen ja, die Lösungsmenge ändert sich nicht mit den Umformungen, die wir machen. Also nehme ich jetzt meinen Variablenvektor. Jedenfalls können Sie jetzt die gleichen Diktieren, die dazugehören, so wie vorhin?
Wolltest du es versuchen?
Das ist ja noch kein Problem.
Das ist noch kein Problem. Näher uns dem Problem langsam.
x minus x1 minus x2 minus 2x2.
Wie war das? Da gibt es noch keine Probleme? Nein, ich will nicht wissen, was ich mache. Ich will nur sagen, dass manchmal so kleine Konzentrationsprobleme auch schon dazu führen, dass man Abschreibfehler oder sowas macht. Ja. Minus 2 war was?
Plus 2.
Okay.
Ist gleich minus
1. Und dann?
Der Rest von 0 gleich 0.
Ja, beziehungsweise. Das ist vielleicht nicht so blöd, das einmal hinzuschreiben, denn welche Information steckt in diesen beiden Spalten?
Dass 0 mal x1 plus 0 mal x2 plus 0 mal x3 gleich 0 ist.
Ja, aber vor allem über x3. Hier oben haben wir über x3 keine Informationen, aber steckt denn in diesen beiden Spalten eine Information über x3? Ja.
Dass man x3 frei wählen kann.
Genau, und das ist wichtig. Wenn man jetzt das alles nicht mit hinschreibt, sondern sich nur auf diese erste Gleichung konzentriert, dann vergisst man, dass man über x3 Informationen hat. Und dann vergisst man vielleicht auch etwas, ich weiß, manche von Ihnen nennen das so Freiheitsgrad. Ich nicht, weil ich nicht weiß, was das ist. Aber ich weiß meistens, was Leute meinen, wenn du das sagst. Wenn sie das Wort nicht verwenden, fangen sie nicht damit an. Aber solche Argumente kommen manchmal, dass man irgendwie auf die Matrix guckt und dann kommen manchmal Leute und sagen, ah, ich sehe da jetzt so und so viele Freiheitsgrade. So, ich mag es nicht so, wie gesagt. Ich schreibe aber für jede Spalte eine Gleichung hin. Es sei denn, ich sehe, dass sich da was genau doppelt, dann mache ich es gleich nicht. Deswegen habe ich jetzt hier nur eine solche Gleichung. 0 mal x1 plus 0 mal x2 plus 0 mal x3 gleich 0. Das heißt, x3 kann alles sein. x3 spielt hier oben keine Rolle und wird ansonsten immer nur mit 0 multipliziert. So, erste wichtige Info. Zweite wichtige Info. Wir haben noch gar nicht darüber geredet, was wir denken, wie groß die Lösungsmenge ist. Die Lösungsmenge ist jetzt gar kein Teilraum, weil wir kein Probierungssystem haben. Aber trotzdem können wir vielleicht eine Intuition dafür haben. Wenn es homogen wäre, welche Dimension hätte dann der Lösungsraum? Ja? Ja, genau, zeigen Sie Finger. Ja, zwei. Genau, weil die Matrix dann nur an eins hat. Möchten Sie jetzt diese Informationen, die da stehen, noch irgendwie umschreiben? Wie würden Sie das jetzt machen? Egal, ob Sie das jetzt gerade üben oder ob Sie das schon ziemlich gut können. Wie würden Sie denn jetzt weitermachen? Wie würden Sie die Infos anders hinschreiben? Ja.
Ich würde versuchen, jetzt bei der ersten Gleichung, dass x1 und x2 nicht auf einer Seite ist. Also zum Beispiel minus x1 könnte man machen oder plus 2x2.
Also die Seite so. So, ist das gut?
Ja, ich denke schon.
Okay.
Finden Sie nicht?
Doch, ich frage. Ich schreibe erstmal alles hin, wenn ich keine großen inneren Widerstände spüre. Wie möchten Sie sich jetzt antasten? Möchten Sie jetzt schon gucken, ob Sie eine Lösungsmenge, also trauen Sie sich jetzt schon zu versuchen, eine Lösungsmenge hinzuschreiben oder wollen Sie sich erstmal rantasten und was einsetzen und gucken, ob Vektoren rauskommen, die das lösen? Wie möchten Sie jetzt weiterkommen? Ja.
Also wenn ich jetzt so weit wäre, ich würde das glaube ich schon in eine Lösungsmenge packen oder in ein Zeugnissystem schreiben. Das weiß ich noch nicht, wie ich das machen würde, aber...
Es kommt ja auch kein Teilraum raus.
Ach so.
Ein Erzeugungssystem ergibt hier keinen Sinn. Es sei denn, Sie wechseln jetzt nochmal weg zum homogenen System. Das können Sie machen, aber wenn Sie das nicht machen...
Okay, dann so. Eine Lösungsmenge.
Wir können diese zweite Möglichkeit später nochmal durchwechseln. Also wie man es macht mit einer speziellen Lösung und der Lösungsmenge des homogenen Gleichungssystems, falls Sie das irgendwann mal sehen wollen. Aber ansonsten würde ich sagen, versuchen Sie es mit einer Lösungsmenge. Was würden Sie hinschreiben?
Ich würde hinschreiben, x1, also Vektor, dann x1.
Ach nee.
2x2 minus 1.
Genau, irgendwie, also wenn man jetzt hier so drauf guckt, x1 ist das, dann hat man das Gefühl, man will in der Mitte anfangen mit x2, oder?
Ja.
Oder? Genau, das ist so bei mir, pass auf, das ist meine Intuition an der Stelle. Und ich würde das Ding auch nicht x2 nennen. Was soll da später stehen in dem Vektor? Da steht ja keine Variable, sondern was steht da?
Woher kommen die Vektoren, die das Gleichungssystem bilden? Aus welchem Vektorraum?
Aus
R3. Aus R3, das heißt, da stehen reelle Zahlen. Und das heißt, es ist sinnvoll, jetzt einen anderen Buchstaben zu nehmen und keinen mehr aus vielen Variablen. Was für einen Buchstaben könnten wir dann zum Beispiel nehmen?
Wieder T.
Wieder T, genau, finde ich gut. T. Da haben wir jetzt in der Mitte angefangen und jetzt wollen wir irgendwie diese Abhängigkeit übersetzen, sodass man die in den Tupel sieht. Wie würden Sie das machen? Finden Sie das mal?
Ich hätte vorne jetzt 2t-1.
Okay, das kann man erstmal so machen. Und habe ich irgendeine Info über die letzte Komponente?
Ja, das, also die ist ja unabhängig von den anderen beiden, da ist ja ziemlich egal, was wir denn schreiben.
Dann schreibe ich ja T.
Nee, also wir können ja noch einfach. Also ich. Weil wenn da T steht, dann wäre das ja irgendwie auch mit den anderen beiden abhängig. Das heißt, ich würde dort keine Ahnung S hinschreiben oder so, irgendeine andere Variante.
Andere Buchstabe. Aber sehen Sie, wie dieser Fehler ganz oft passiert? Dass man denkt, der dritten Komponente ist egal, also nehme ich irgendeinen Buchstaben, also nehme ich halt auch ein T. Nee. Wenn es nicht dasselbe T ist, dann muss es ein anderer Buchstabe sein. Von mir aus F. Was ist jetzt noch dahinter, damit da wirklich eine Lösungsmenge rauskommt, also eine vernünftige Menge, eine Teilung kann ich auch tragen, was hast du jetzt verstehen?
F, T, LLK.
Und diesmal möchte ich einen Test rechnen. Ich möchte mir einen Vektor dieser Form hernehmen und möchte gucken, ob der wirklich unser Gleichungssystem löst. Und danke, dass Sie uns sofort eine Lösungsmenge hinschreiben wollten. Das finde ich sehr gut. Denk, was soll man jetzt noch machen, wenn die Infos da so stehen? Ne? Was soll man jetzt noch mal rumtünen?
Wenn wir da jetzt diese Basis für diese Menge und so, geht es nicht.
Danger! Für was für Objekte gibt es überhaupt eine Basis?
Für Teile?
Ja. Räume. Und ist die Lösungsmenge von irgendeinem Eulen-Gleichungssystem immer ein Teilraum? Ja, also bitte nicht versuchen, in unserem allgemeinen Fall dann ein erzeugendes System hinzuschreiben. Das gibt es nicht. Man muss einfach die Lösungsmenge irgendwie hinschreiben. Basisvektoren zu finden oder ein erzeugendes System ergibt nur Sinn, wenn das, was rauskommt, überhaupt ein Teilraum ist. Und das haben Sie nur, wenn es ein homogenes Gleichungssystem ist, sonst nicht. Ja, das heißt, wir können dann gleich, wenn Sie wollen, nochmal das homogene lösen und das dafür irgendwie machen. Aber hier, da wollen Sie einfach nur wissen, wie sehen die Vektoren aus. Und jetzt haben wir eine Form und wir können gleich Beispiele hinschreiben. Eine Basis wird es aber nicht. Nee. Ja.
Also egal, ob homogen oder nicht, die Variante klappt ja immer als
ja.
Lösungsmenge.
Ja. Ja. Und gucken Sie mal, ob da der Nullvektor drin liegt zum Beispiel. Das ist so ein ganz einfacher Test. Kann das ein Teilraum sein? Nee, da liegt gar nicht der Nullvektor drin. Und wenn man da oben hinguckt, sieht man ja auch, dass der Nullvektor das nicht löst. Das heißt, das ist schon so ein erster Check. So, nein, das ist kein Teilraum, auf keinen Fall. Aber ich mache jetzt einmal das mit ihm, was ich selber auf dem Schnellzettel auch immer mache. Wenn ich nämlich dann so eine Beschreibung habe für die Vektoren, wie die aussehen, dann nehme ich mir einen in dieser allgemeinen Form und ich teste, ob der mein Gleichungssystem löst. Ne? Einfach nur um zu gucken, ob ich da. Kann ja sein, dass ich so einen Fehler gemacht habe, wie hier in den Komponenten was vertauschen oder so. Und das würde ich dann merken. Also rechnen wir einmal einen Test. T und F kommen aus R. Und jetzt multipliziere ich wirklich mal einen Vektor dieser Form. 2t-1t f mit unserer tollen Koeffizientenmatrix da oben. Weil es so viel Spaß macht, Matrizen zu multiplizieren. Und zweitens, weil ich mir wünsche, dass Sie üben, solche Tests auch wirklich zu machen. Wenn ich für Sie Sachen entwerfe und die Zeit nehme, ich nehme diese Testzeit mit, ich berücksichtige das, dass es sinnvoll ist, zwischendurch solche Tests zu machen. Okay, erste Kombination. 2t minus 1 haben wir da stehen, mal 1. Und dann haben wir hier die zweite Komponente, also minus 2t. Und dann mit dem f passiert nichts, weil hier unten 0 steht. Also ist das meine erste Komponente. Ich kümmere mich später darum, wie das ausgerechnet aussieht. Jetzt habe ich die zweite Spalte. Da habe ich dann minus 2t minus minus 1, also plus 1. Dann habe ich hier 2 mal t. Und ich kümmere mich, also ja, Malpunkte lasse ich mal weg und mal nicht. Null Konsistenz an der Stelle. Und bei der dritten Spalte passiert nichts, weil da ja schon Nullen sind. Das heißt, dann kann ich das in der Mitte schreiben. Was kommt da raus? Vorne steht eine minus 1, der Rest hebt sich weg. In der Mitte steht eine 1, der Rest hebt sich weg. Hinten ist also so eine 0. Und das ist tatsächlich meine Ergebnisrechnung. Das heißt, das kann man nochmal nachprüfen, dass das wirklich funktioniert. Und wenn ich dann komme und Sie frage, ja, geben Sie mir mal mehrere verschiedene Lösungen an, dann können Sie für T und F irgendwas einsetzen und zum Beispiel schreiben. So. Noch mehr Wünsche, die ich erfüllen kann. Jetzt gerade.
Falls Ihnen am Wochenende langweilig ist und es nicht reicht, sich nochmal die Vorlesungsvideos anzugucken oder irgendwelche Podcast-Folgen anzuhören oder eine von den 100.000 Übungsaufgaben zu rechnen, dann könnten Sie im Archiv stöbern und könnten gucken, was für Podcast-Folgen habe ich denn für vorherige lineare Algebra-Vorlesungen gemacht, was für Fragen hatten die Studis da und ist da vielleicht noch irgendwas dabei. Ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen, weil ich selten so ausgefragt wurde wie von Ihnen. Aber theoretisch könnte es ja sein, dass da irgendwo noch irgend so ein altes Beispiel kommt, was ich für Sie noch nicht gemacht habe und was Ihnen nochmal weiterhilft. Nur so als Anregung, wenn Ihnen langweilig wird. Ich sehe keine weiteren Fragen. Dann mache ich jetzt alles aus und wünsche uns allen einen schönen Abend. Danke. Für Ihre ganzen Fragen. Danke fürs Fehler machen hier zusammen. Und auch für viele richtige Antworten.